0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816, alle Tassen im Schrank. Ich habe heute für euch den Kellerkinder e.V., beziehungsweise habe ich hier Thomas Königke und Azize Kasberg. Und Thomas, du bist hier mit der Perspektive aus der Selbstvertretung und der Erfahrungsexpertise. Du hast als Sozialarbeiter bei sozialpsychiatrischen Trägern gearbeitet und bist heute bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben.
Ja.
Und Azize, du bist Ergotherapeutin und Gesundheitswissenschaftlerin. Du hast bei Berliner Zuverdienstprojekten gearbeitet und bist heute wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin.
Ja, genau. Hallo.
Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Da muss ich direkt nochmal nachfragen. Thomas, was meint denn Selbstvertretung und Erfahrungsexpertise?
Also ich fange mit Selbstvertretung an. Ich glaube, das kann ich ganz gut erklären. Der Kellerkinder e.V. sieht sich nicht als ein Verein der Selbsthilfe. Also wir sitzen hier nicht zusammen und erzählen uns gegenseitig, wie schlecht es uns geht und wie man dem anderen helfen kann, sondern wir vertreten unsere Interessen nach außen. Also die Interessen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Krisenerfahrungen, wie man sie auch immer nennt. Wir vertreten diese Interessen, die wir haben, um in dieser Gesellschaft unseren Platz zu bekommen und teilzuhaben. Das versuchen wir politisch nach außen zu vertreten. Zweite Frage, das war Erfahrungsexperte oder Erfahrungswissen, wie man es auch immer nennt, ist eigentlich das, was ich durch meine Erkrankung, neben den schönen Titeln, die du gerade gesagt hast, die ich auch habe, Sozialarbeiter, ich könnte dem noch ein wenig mehr zuschreiben, habe ich aber die Erfahrung als Mensch mit einer sogenannten psychischen Erkrankung. Ja, diese Erfahrung, die möchte ich ganz gerne in verschiedene Kontexten der sozialpolitischen Welt einbringen und nach dem Motto der UN-Behindertenrechtskonvention nichts über uns vertreten.
Mindestens doppelte Expertise, die du mitbringst.
Ich bin auch Papa und Opa, also ich bringe noch ganz viele Expertisen mit. Ob die jetzt unbedingt heute so wichtig sind, ist ein anderes Thema.
Ja, schön. Und Azize, du hast gesagt, du hast bei Zuverdienstprojekten gearbeitet. Was versteckt sich denn dahinter?
Ja, also Zuverdienstprojekte, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil diese Projektform nicht bundeseinheitlich geregelt ist. Was die Zuverdienstprojekte in den unterschiedlichen Bundesländern gemein haben, ist, dass sie in der Regel die niedrigschwelligsten Arbeitsangebote sind, die es gibt und häufig für Menschen gedacht sind, die als nicht erwerbsfähig und als nicht werkstattfähig gelabelt werden. Hier in Berlin wird das oft anders finanziert als in anderen Bundesländern. Hier ist es in einen Regelhaushalt des Senates eingebettet. Aber wie gesagt, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ein Beispiel in Hamburg, wo es einen Zuverdienst gibt, wäre Arinet. Und an dieser Stelle schöne Grüße an Michael Schweiger.
Und ihr beide seid beim Kellerkinder e.V. Was macht denn der Kellerkinder e.V.? Wer sind die Kellerkinder?
Eigentlich sind die Kellerkinder ein Zusammenschluss von Menschen mit psychischen Hindernissen, wie ich das eben schon erklärt habe, die eben neben dem, dass sie sich natürlich mit ihrer Seele beschäftigen müssen, weil das gehört wahrscheinlich zu jedem Menschsein dazu, ja, eben auch nach außen vertreten wollen, dass sie selbstbestimmt sind, dass sie ernst genommen werden und Teil dieser Gesellschaft sind. Das ist, glaube ich, so diese Grundidee des Kellerkinder e.V.s. Wir haben eine Bibel. Und die Bibel ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt uns die Möglichkeit, in Anführungszeichen, zu sagen, wir fordern nicht nur die Selbstbestimmung, wir haben auch das Recht auf Selbstbestimmung. Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2018 ratifiziert. Das heißt, es ist deutsches Gesetz geworden. Und dementsprechend können wir uns auf diese UN-Behindertenrechtskonvention berufen.
Moment, 2009 ratifiziert.
Ich weiß, du hast recht, aber ich habe das Datum gerade ein wenig durcheinander gebracht.
Das war 2018 war Bundesteilhabegesetz dann zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, genau. Und das ist im Grunde so diese Verbindung auch von meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Thomas hat gerade gesagt, die UN-Behindertenrechtskonvention ist die Bibel der Kellerkinder. Und also es ist, ich würde vielleicht eher sagen, mein Manifest als meine Bibel, weil ich nicht so religiös bin. Aber das würde ich sagen, ist das Bindeglied. Und ich fühle mich dem Kellerkinder e.V. seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr verbunden, bin aber noch kein stimmberechtigtes Vollmitglied. Aber wer weiß, wenn die Wissenschaftswelt so weitermacht, vielleicht werde ich dann auch noch stimmberechtigtes Vollmitglied. Wir werden sehen.
Ja, man muss auch noch mal sagen, so diese Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention wie Selbstbestimmung, das habe ich schon gesagt und ich denke mir, das erschließt sich aus dem Wort. Aber auch Partizipation, diese Beteiligung, nichts über uns, ohne uns, habe ich auch schon in den Raum geworfen. Aber auch dieses Thema Bewusstseinsbildung. Weil es hilft überhaupt nichts, wenn ich in Anführungszeichen hier wahrnehme, dass mein Anderssein auch okay ist. Dass es andere Leute nicht wahrnehmen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Bevölkerung, ja, viele Berufsgruppen, auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Psychologen und Ergotherapeutinnen, ja, wahrnehmen in Anführungszeichen, ja, das ist neben dem, dass ich anscheinend eine psychische Erkrankung habe, ich noch viele andere Rollen und viele andere Fähigkeiten besitze.
Ja, ein Stereotyp quasi auch aufzubrechen, ne, und jemand nicht nur auf eine bestimmte Eigenschaft oder Zugehörigkeit zu reduzieren.
Das ist wunderbar. Also alleine den Menschen zu reduzieren, das ist ein psychisch Kranker. So, ich sage ja auch nicht, das ist ein Sehkranker oder das ist ein Hörkranker. So, sondern ich sage, es ist ein Mensch mit einer Hörbehinderung, es ist ein Mensch mit einer Sehbehinderung. Aber im Vordergrund steht immer der Mensch.
Ja, und das kann man sich vielleicht, wenn man so einer bestimmten Gruppe gar nicht zugehört, gar nicht vorstellen, was es eigentlich im Alltag ausmacht, immer wieder auf eine bestimmte Eigenschaft reduziert zu werden. Und das knüpft ja auch ein bisschen an darüber, worüber wir heute sprechen wollen. Es war schon ein bisschen angeteasert durch das, was ihr gesagt habt. Zuverdienstprojekte, eine Selbstvertretung, selbstbestimmt sein. Ihr habt ja eine Studie gemacht und über die wollen wir heute sprechen. Worum geht's denn in eurer Studie?
Ja, also in der Studie, die wir durchgeführt haben, da ging es um barrierefreie Arbeitsplätze für Menschen mit seelischer Behinderung bzw. psychischen Beeinträchtigungen. Also wir haben die Forschungsfrage erforscht, welche Einflussfaktoren der Arbeitssituation müssen aus Sicht von Menschen mit seelischer Behinderung bzw. psychischer Beeinträchtigung bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen berücksichtigt werden, damit sie von Betroffenen in Deutschland barrierefrei nutzbar sind. Mhm. Also diese Forschungsfragen, das sind ja immer so komplexe Gebilde, wo sehr lange und sehr genau überlegt werden muss, welche Worte benutzt werden und worauf sie sich dann beziehen. Also das heißt, wir haben zum einen die Einflussfaktoren der Arbeitssituation, also all das, was sich auf einen Arbeitsplatz auswirkt. Das wollten wir wissen. Und eben wichtig aus der Perspektive der Menschen mit Erfahrungswissen oder Erfahrungsexpertise, wie Thomas es gerade auch beschrieben hat. Und es geht eben um die Gestaltung von Arbeitsplätzen. Also es geht jetzt nicht um eine Theorie, sondern um ein praktisches Wissen, das im Alltag gut umsetzbar ist. Das war unser Ziel, was wir erreichen wollten. Und es geht eben um die Barrierefreiheit in Deutschland. Also Barrierefreiheit ist auch, hängt natürlich auch viel ab von den gesetzlichen Regelungen an Unterstützungsleistungen, aber auch wie das Gesundheitssystem gestaltet ist. Und deshalb ist es oft schwierig, Erfahrungen und Ergebnisse aus anderen Ländern zu übertragen.
Also im Grunde könnte man sagen, habt ihr Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung gefragt, Was brauchst du eigentlich?
Genau.
Eigentlich, damit du gut und zufrieden arbeiten kannst. So?
Ja, also es geht weniger um die Zufriedenheit als um die Zugänglichkeit. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz auf den Begriff gucken. Also wenn wir auf die allgemeinen Bemerkungen des Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen gucken, dann wird deutlich, dass Zugänglichkeit auf zwei Wegen hergestellt werden kann. Also wir haben im Deutschen haben wir zwei Worte, Zugänglichkeit und Barrierefreiheit, wo für die es im Englischen das nur das Wort Accessibility gibt. Und wenn wir zum Beispiel in die ICF gucken, dann sind Barrieren vorhandene oder fehlende Faktoren in der Umwelt einer Person, welche die Funktionsfähigkeit einschränken und Behinderung schaffen. Also da wird deutlich, dass die Behinderung keine Eigenschaft einer Person ist, sondern erst durch Umweltfaktoren entsteht. Barrierefrei sind gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe aufwendbar, zugänglich und nutzbar sind. So definiert es das Behindertengleichstellungsgesetz. Das heißt, wir haben die Barrierefreiheit, die auf allgemeinen Standards beruht und die kollektiv für alle gilt. Also eine Rampe ist da und kann von allen genutzt werden. Das heißt, ich muss mich nicht als Rollstuhlnutzende Person vorher anmelden und sagen hier, ich würde gerne in das Gebäude. Im Gegensatz dazu stehen die angemessenen Vorkehrungen. Die sind für Menschen, deren Situation und Bedarfe nicht durch die Standards erfasst werden und darüber hinaus eben Bedarfe haben. Das sind also Maßnahmen im Einzelfall, die individuelle Menschen benötigen. Ein Beispiel, das Sigrid Anade da gerne benutzt, ist die Ausgabe als einer Braillezeile für eine Computertastatur. Also das ist etwas, das eben manche sinnesbeeinträchtigten, sehbeeinträchtigten Personen brauchen, aber eben nicht alle.
Kannst du noch mal sagen, was ist das?
Eine Braillezeile. Das ist diese Ausgabe mit dieser Pünktchenschrift, dass du fühlen kannst, was irgendwo geschrieben steht.
Ja, danke.
Wenn wir noch mal ein bisschen gucken, wie viele Menschen könnte das denn betreffen mit dieser psychischen Beeinträchtigung und welche Arbeitsanpassungen sind dort nötig, dann ist es so, dass das Robert-Koch-Institut da eine große Studie durchführt zur Gesundheit von Erwachsenen in Deutschland. Und da wird so geschätzt, dass circa ein Drittel der Frauen und ein Fünftel der Männer in den letzten 12 Monaten Symptome einer sogenannten psychischen Störung aufgewiesen haben. Sie sind der zweite Platz, was die Ursachen von Arbeitsunfähigkeitstagen anbelangt und die häufigste Ursache für Erwerbsminderungsrenten. Also zumindest im 2020 mit 41,5%. Also es ist schon auch was, wo wir nicht davon reden, dass es ein paar Menschen bräuchten, so eine Handvoll oder so, sondern es ist wirklich eben einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Wenn ihr über die Zahlen so sprecht, erlebt ihr das denn häufig, dass Menschen erstaunt sind, dass die so hoch sind?
Ja, natürlich erleben wir häufig, dass die Menschen erstaunt sind, dass es so hoch ist, dass sie so hoch sind. Aber diese Gruppe, wir fallen ja im Grunde gar nicht so auf, obwohl man das immer so denkt. Ja, psychisch kranke Menschen müssen ja auffallen. Wir sind ja irgendwie komisch oder schrecklich oder Gewalt. Wir wenden Gewalt an, was in den Medien so mitgeteilt wird. Aber natürlich ist diese Zahl, sind das nicht, hinter dieser Zahl stecken nicht diese Menschen, die uns sonst so in der Öffentlichkeit präsentiert werden. So, sondern es sind eher sehr, sehr viele Menschen, die zurückgezogen sind, die letztendlich nicht unbedingt in der Gesellschaft auffallen wollen. Ja, wir wollen auch nicht sagen, dass wir nicht mehr arbeiten können. Ich gehöre zu den Menschen, ich arbeite. Ich bin eigentlich auch voll erwerbsgemindert und nur über das Budget für Arbeit. Das ist eine Möglichkeit, die der Gesetzgeber im Rahmen der Reform des Sozialgesetzbuches eingeführt hat. Nur im Rahmen dieses Budgets für Arbeit habe ich wieder Arbeit. So, ja. Und das ist irre. Ich habe eine Assistenz, die ist jetzt gerade nicht da, aber die kommt gleich, um mich hier ein bisschen zu unterstützen. Ja, also ich habe ganz viele Möglichkeiten, in Anführungszeichen, weil ich vielleicht auch ein großes Wissen habe. Aber die meisten Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, die zu uns kommen, die Rat suchen, etc., etc., haben dieses Wissen nicht. Sie verstecken sich, sind nicht da und sind dementsprechend auch nicht auffällig. Und keiner würde darauf kommen, dass das die größte Gruppe der Erwerbsminderungsrenten sind.
Ich habe es auch oft erlebt, dass das also Menschen, die krisenerfahren sind und im sozialpsychiatrischen System landen, geglaubt haben, dass es ganz wenige sind, die diese Erfahrung gemacht haben oder dass sie die einzigen wären, die Stimmen hören oder ähnliches. Ja. Also weil es eben nach wie vor ja sehr stigmatisiert und tabuisiert ist und eben wir es noch nicht gewohnt sind, offen darüber zu sprechen, auch wenn es uns seelisch mal nicht gut geht.
Ja, und das sind ja auch, sage ich mal, nur in Anführungszeichen nur diejenigen, die dann schon so weit sind, dass sie sagen, Erwerbsminderungsfähigkeit ist jetzt etwas, was einfach da ist. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die hören Stimmen und die sind im Job, die haben andere Lebenswelten. Also es ist ja nicht so, dass es nur diese Gruppe betreffen würde, was jetzt sogenannte psychische Störungen anbelangt.
Das ist ja das Schöne auch an dieser Studie, so, ja, in Anführungszeichen, weil ich glaube, gerade mit solchen Studien, wenn Leute die lesen, beziehungsweise unser Heft, ne, die Studie ist auch super, aber ich bin natürlich eher dieses, was vielleicht auch für viele Menschen erreichbar ist, die sich wiedererkennen. Ja, von dem, was sich die Menschen eigentlich in Anführungszeichen wünschen oder wie sie diese Zugänglichkeit sehen, dass sie auf den Arbeitsmarkt kommen, das würden die genauso unterschreiben. Also wir schreiben eigentlich gar nicht so viel Neues. So, ja. Und das ist ja auch das, was Azize eigentlich zu dem Thema Barrierefreiheit gesagt hat. Eigentlich sind das, was die meisten Menschen da beschreiben, beziehungsweise was diese Studie letztendlich hervorgebracht hat, ist was, was wir alle gebrauchen könnten. Deswegen finde ich, passt es sehr gut zu diesem Thema Barrierefreiheit. Es sollte insgesamt vorgegeben sein, dass Menschen darauf stoßen, damit sie besser am Arbeitsplatz ihren Job machen können und gut Geld verdienen können und zufrieden sind.
Ja, jetzt bin ich schon ganz gespannt darauf, was ihr gleich sagt, was das im Einzelnen so bedeuten und heißen kann. Ihr habt ja Menschen interviewt. Wen habt ihr interviewt und aus welchem Kontext kamen die Menschen?
Ja, also an der Erhebung haben insgesamt 38 Menschen mit sogenannter seelischer Behinderung teilgenommen. Wir haben keine Einzelinterviews durchgeführt, sondern Fokusgruppen. Also das heißt, das sind Diskussionsrunden gewesen, an der kleinsten haben 7 Personen teilgenommen und an der größten 12. Wir haben die an unterschiedlichen Orten durchgeführt. Eine war in einem Zuverdienstprojekt, einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung und einem Verein der Selbsthilfe in Berlin und eine in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung in Brandenburg. Also wir wollten ursprünglich noch ein bisschen einen Stadt-Land-Vergleich einbringen, aber das ist uns nicht ganz gelungen, weil wir eben nur einen Erhebungsort in Brandenburg innerhalb der uns zur Verfügung stehenden Zeit gefunden haben. Wichtig war uns, dass die Teilnehmenden sich freiwillig zur Teilnahme an der Studie melden. Das ist sowieso ein Standard guter wissenschaftlicher Praxis. Aber dass sie sich auch selbst als Menschen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung gelabelt haben. Die Teilnehmenden hatten sehr unterschiedliche Arbeitserfahrungen, also wirklich eine breite Palette von bis, also ich sag mal von ausschließlich Erfahrungen in geschützten Arbeitsbereichen bis zur Selbstständigkeit. Die meisten Teilnehmenden waren zwischen 46 und 55 Jahre alt, also mit 14 Teilnehmenden, wobei die Altersspanne von 21 bis über 65 reichte. Es haben 20 Teilnehmende teilgenommen, die sich dem weiblichen Geschlecht zuordnen, 17 dem männlichen. Wenigstens 5 Personen gaben zusätzlich eine körperliche Beeinträchtigung an. Wenigstens 2 Menschen haben teilgenommen, die zusätzlich über Lernschwierigkeiten da Erfahrungswissen haben. 3 Teilnehmende gaben an, dass Deutsch nicht ihre Erstsprache sei. Und wir haben die Teilnahme mit einer kleinen Aufwandsentschädigung von 10 Euro honoriert, also auch um unsere Wertschätzung für das Erfahrungswissen, das die Teilnehmenden beigesteuert haben, auszudrücken. Wir hätten gerne mehr gezahlt, aber das war eben, da wir keine große Finanzierung im Hintergrund hatten, leider nicht möglich.
Und das ist so was, eigentlich hätte ich ja auch Teilnehmender sein können. So, ja, ich bin auch in einer Selbstvertretungs- oder Selbsthilfeorganisation, hätte auch Teilnehmer sein können. Und ich glaube, das zeichnet aber diese Studie aus. Und ich glaube, das haben auch die Menschen gemerkt, die sich eigentlich diesem Prozess als Teilnehmende einfach gestellt haben. So, ja, es waren auch Erfahrungsexperten im Forschungsteam. Das heißt, neben Azize war ich und Aileen in dem Forschungsteam und wir hatten ein sehr hohes Mitspracherecht. Das heißt, wir konnten es nicht überall wahrnehmen und nicht, weil Azize gesagt hat, ihr dürft das nicht wahrnehmen, sondern weil es aus Zeitgründen dann immer ein bisschen schwierig ist. Aber Azize hatte schwer mit uns zu kämpfen. Ja, wir haben über Begrifflichkeiten diskutiert, die wir so in unserem Verständnis einfach nicht stehen lassen konnten. So, ja. Aber ich glaube, genau das zeichnet diese Studie aus. Diese Studie ist im Wesentlichen auch von Betroffenen selbst bestimmt worden. Natürlich auf einer Forschungsfrage. Aber wir haben ganz, ganz viel Einfluss gehabt, wie die Studie ist, wie die Studie abläuft, in Anführungszeichen. Und zum Beispiel, welche Schwerpunkte wir in diesen einzelnen Antworten sehen. So, und ich glaube, das ist wirklich ein Perspektivwechsel, den uns Azize da auch erlaubt hat. Ein Perspektivwechsel, dass dieses Erfahrungswissen und dass unsere Kompetenzen und Fähigkeiten eigentlich ein wesentlicher Teil dieser Studie sind.
Ganz genau das. Und also ich würde behaupten, dass ohne diese engmaschige Einbindung in diese ganze Entwicklung dieses Vorhabens, also auch mit dem Ethikantrag, der dazugehört, die Studieninformation, Studienaufruf und alles, wir hätten das nicht geschafft, wenn Aileen und Thomas ihre Erfahrungsexpertise da nicht so eng eingebunden hätten. Und auch das Vertrauen in mich gehabt hätten, dass ich da keinen Schmuh mitmache. Ja, also ich glaube, dass das Vertrauensverhältnis da auch eine große Rolle spielt und dass insgesamt der Wissenschaftskontext sehr davon profitieren kann, wenn Erfahrungswissen und Expertise stärker eingebunden werden. Also ich bin eine große Freundin der partizipativen Forschung und halte darin einen Schlüssel für gesellschaftlichen Wandel.
Klasse. Also ich finde, wenn ihr so darüber erzählt, dann ist spürbar, wie wichtig das ist und was für eine Dringlichkeit da ist, es genauso zu machen. Das ist eine viel größere Anstrengung. Da geht es wirklich um was und ihr seid ja viel über Begrifflichkeiten diskutiert und das sind dann ja Sachen, die einfach wichtig sind, die an schmerzhaften Punkten mit dran sind. Also man dreht einfach mehr Runden und ich dachte gerade so, als ich es gesagt habe, im Grunde habt ihr da ja schon einen Prozess in der Forschung vorgelebt, der auch für die Praxis da draußen beispielhaft ist.
Das würden sich viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Krisenerfahrungen wünschen. Diese Augenhöhe. Ich habe eine Perspektive, du hast eine Perspektive. Immer unter dem Schwerpunkt, ich als Betroffener muss selbst bestimmen. So viele Sozialarbeiter würden gerne selbst bestimmen, für mich bestimmen, selbst bestimmen. Aber ich denke mir, diese Perspektive der UNBRK ist unheimlich wichtig. Und das hat dieses Forschungsprojekt eigentlich auch gezeigt.
Das wäre direkt meine nächste Frage. Was sind denn die Ergebnisse? Was ist rausbekommen? Was habt ihr von den Menschen, die ihr in den Fokusgruppen hattet, erfahren?
Also unser Lieblingszitat aus der ganzen Studie, das es eigentlich am besten zusammenfasst, ist, was ich mir unter Barrierefreiheit vorstelle, ist, du wachst auf, gehst irgendwo hin und hast das Gefühl, dazuzugehören. Also das beschreibt einfach sehr schön, dass gerade die einstellungsbezogenen Barrieren, insbesondere die Stigmatisierung und diese sogenannte Fürsorgeperspektive, eine große, große Barriere für die Teilnehmenden dargestellt hat. Wir haben mit unterschiedlichen Kategorien gearbeitet. Einzelne Beiträge werden zusammengefasst zu sogenannten Kategorien, jetzt nach dem Forschungsmodell, mit dem wir gearbeitet haben. Und es gibt in der Literatur Faktoren, die beschrieben sind, die Arbeitsplätze ausmachen. Ich würde jetzt einmal kurz sozusagen die Hauptergebnisse aus diesem Bereich nennen und danach dann nochmal auf das eingehen, was wir aus dem Material herausgebildet haben.
Ihr habt quasi geguckt, was haben die Leute gesagt und wenn ähnliche Sachen aufgetreten sind, dann habt ihr die zusammengefasst zu bestimmten Themenbereichen.
Genau.
Habt ihr nochmal geguckt, was gibt es eigentlich über Arbeitsplätze, was ist da wichtig und das nochmal zusammengeführt?
Genau. Also es gibt eine DIN-Norm zur ergonomischen Gestaltung von psychischer Belastung am Arbeitsplatz. Also auch das ist ein Wissen, das nicht so weit verbreitet ist, aber die wird in Deutschland nur herangezogen zur sogenannten Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Also hat keinen rechtlich bindenden Charakter, im Gegensatz zur Barrierefreiheit über die UN-Behindertenrechtskonvention, die eben geltendes deutsches Recht ist, wie Thomas es gesagt hat. Aber gucken wir kurz in den Arbeitsplatz. Also ein wichtiger Faktor und das, was am meisten und intensivsten diskutiert wurde, waren die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Da ist es wichtig, dass die sozialen Beziehungen respektvoll gelebt werden und dass es eine akzeptierende Haltung bei Führungskräften und Teammitgliedern gibt. Akzeptieren an dieser Stelle ganz wichtig. Also es geht nicht um Verstehen, weil gerade unterschiedliches Seelenerleben nicht gut erklär- oder verstehbar ist für Menschen, die das nicht selbst erfahren haben. Aber es geht darum, das zu akzeptieren und damit einen gemeinsamen Weg zu finden. Ein weiterer Faktor in diesem Bereich ist die Arbeitsaufgabe und der Inhalt. Also was habe ich überhaupt zu tun? Was ist mein Job? Und da ist es wichtig, dass die Aufgabe und der Inhalt zu der Person passen. Auch das scheint irgendwie überflüssig zu sein, das zu betonen. Aber gerade in geschützten Arbeitswelten ist es so, dass Menschen auch unterfordert werden. Und es ist wichtig, dass Arbeitsaufgabe und Inhalt eben Personen weder über- noch unterfordern und bei Bedarf anpassbar sein sollten. Der Arbeitsplatz selbst ist ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor. Da wird oft vergessen, dass Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auch einen Körper haben. Und da ist es einfach wichtig, dass die Arbeitsplätze auch für körperliche Beeinträchtigungen barrierefrei sind. Und jetzt insbesondere mit Blick auf Psyche, dass persönliche Grenzen berücksichtigt werden und auch bei Bedarf anpassbar sind. Also zum Beispiel, wie viele Menschen sind in dem Raum, in dem ich arbeite und wie nah sitzen die Personen. Wichtig ist da, dass es Rückzugsräume gibt, die bei Bedarf genutzt werden können, zusätzlich zu Pausenräumen. Also wenn eine Person zum Beispiel getriggert wird und eine kleine Auszeit braucht, dass sie sich da dann nicht dahin zurückziehen muss, wo gerade die Kollegen irgendwie schwätzend ihre Mittagspause verbringen. Weiter wichtiger Bereich ist die Arbeitsorganisation und Zeit. Also wie ist die Arbeit an sich organisiert und wie sind die Arbeitszeiten geregelt? Auch da ist eine Flexibilität ganz wichtig, was zum Beispiel Arbeits- und Pausenzeiten anbelangt. Also muss es wirklich so sein, dass es eine halbe Stunde Mittagspause gibt oder besteht zum Beispiel die Möglichkeit, 3 10-minütige Pausen zu machen? Also wie ist das Ganze verteilt? Und dann zu guter Letzt die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses. Also das betrifft alles das, was so vertragliche Regelungen anbelangt. Auch die sollten fair gestaltet sein, also zum Beispiel sozialversicherungspflichtige Gehälter, langfristige Beschäftigungsverhältnisse. Also Leiharbeit ist zum Beispiel etwas, das für viele der Teilnehmenden eher eine Barriere und ein Hindernis ist. Also immer wieder an anderen Arbeitsorten zu sein und da eben kein stabiles Umfeld zu haben. Das sind sozusagen die Nennungen, wo wir die Oberkategorien aus der Literatur gebildet haben und dann die dazugehörigen Nennungen aus den Fokusgruppen. Der noch spannendere Teil, wie ich persönlich finde, sind die Oberkategorien, also diese zusammengefassten Kategorien, die wir aus dem Material herausgebildet haben. Und da stand der gesellschaftliche Umgang ganz deutlich im Vordergrund. Also auch da wieder, dass es einen akzeptierenden Umgang für unterschiedliches Seelenerleben braucht und dass die Gesellschaft offen sein sollte für Vielfalt, wie Thomas es auch schon gesagt hat. Aber es gibt natürlich auch im Gegensatz dazu individuelle Faktoren in den Personen mit Krisenerfahrung. Die haben wir zusammengefasst mit Haltung, Ressourcen und individuelle Barrieren. Hier ist ein, wie ich finde, toller Teil, dass Humor unglaublich hilfreich ist. Also ich glaube, Humor ist etwas, mit dem wir viel zu wenig im Gesundheitssystem und auf gesellschaftlicher Ebene arbeiten. Aber auch, dass eigene Grenzen und Trigger bekannt werden sollten, um sie mitteilen zu können und auch sich abgrenzen zu können. Die Bildung hat auch einen großen Faktor gespielt. Bildung ist so eine wichtige Voraussetzung für Teilhabe am Arbeitsleben. Auch die sollte barrierefrei gestaltet sein. Und was ganz wichtig ist, ist, dass berufliche Bildung auch gefördert wird, wenn Bildungswege unterbrochen wurden. Also Menschen haben vielleicht im Alter so Mitte 20 ihr erstes Krisenerleben, also zu einer Zeit, in der sie vielleicht in einer Ausbildung oder in einem Studium stecken. Und da wäre es gut, wenn die Altersdiskriminierung beispielsweise aus der BAföG-Gesetzgebung mal rauskäme. Das wäre toll. Weiter ein wichtiger Faktor ist der allgemeine Arbeitsmarkt. Also wie ist der überhaupt gestaltet? Ist der zugänglich? Oder welche Möglichkeiten gibt es, sich ohne eine berufliche Qualifikation zu bewerben und angestellt zu werden? Also geht das wirklich nur, wenn ich eine offizielle Ausbildung absolviert habe oder kann ich auch steht mir auch ein Quereinstieg zur Verfügung? Viele Menschen mit Krisenerfahrung haben unglaubliche Talente und haben sich ihr Wissen selbst angeeignet, aber eben keinen offiziellen Schein, um das zu belegen. Dann sind die sogenannten Leistungen zur Förderung der Teilhabe ganz wichtig. Also wie bekomme ich Unterstützungsleistungen? Und da ist es leider so, dass die Beantragung von Unterstützungsleistungen so voller Hürden und Barrieren ist mit seitenweisen Anträgen. Und da braucht es einfach niedrigschwellige Antragsverfahren, die bedarfsgerechte und individuelle Förderung ermöglichen und nicht so ein Gießkannenprinzip, wo ich so Komplettpakete einkaufen kann. Also Thomas hat ja auch seine Assistenz erwähnt und das Budget für Arbeit. Also wir haben tolle Instrumente, die individuelle Förderung ermöglichen, die aber eben, sagen wir mal, noch große Startschwierigkeiten haben und dringend ausgebaut werden sollen.
Ja, und die sind oft auch sehr starr. Das heißt, das, was du eben nochmal so gesagt hast, ja, eigentlich ist nach dem neuen Bundesteilhabegesetz und auch nach der Forderung der UN-Werker, es ja so, es sollen individuelle Leistungen, die mir besonders helfen, mir als Einzelperson auch besonders helfen. So, ja. Und da ist das System ja unheimlich stark. Also da geht es manchmal um ganz kleine Sachen, warum es ein Arbeitsverhältnis nicht gibt. Ich habe einen Menschen, der braucht ganz dringend einen Assistenzhund. So, wir brauchen ihn einfach nur für seine persönliche Sicherheit. Und ich glaube, dieser Mensch würde eine hervorragende Arbeit machen, wenn er einen Assistenzhund hätte. Ja, nun sagt das Gesetz irgendwie, entweder blind oder nicht blind, es wird viel gestritten, man könnte, man tut nicht. Ja, wo ich einfach denke, es geht ganz, ganz oft darum, dass diese sogenannten Unterstützungssysteme so immer noch nicht in der Lage sind, wirklich individuelle Unterstützung anzubieten. So, ja, und ein bisschen über diesen Tellerrand hinauszugucken.
Das ist auch eine schöne Überleitung zur vorletzten Kategorie in diesem Blog. Das sind die sogenannten Sonderarbeitswelten. Also darunter haben wir alles zusammengefasst, was es an Arbeitsangeboten gibt, die speziell für Menschen mit Beeinträchtigung vorgehalten werden. Also Zuverdienste, Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung, berufliche Trainingszentren, Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke und was es nicht alles gibt. Die sollten förderlich sein und nicht zu Barrieren werden. Also auch das haben Menschen berichtet, wie eben diese eigentlich Unterstützungsleistungen selbst zu Barrieren wurden, indem zum Beispiel Übergänge nicht gut gestaltet wurden oder auch Sorge besteht, sich aus einer Werkstatt zum Beispiel hinaus zu bewegen, wenn die Angst da sein muss, Rentenansprüche zu verlieren oder nicht zurückgehen zu können, falls es nicht klappen sollte. Also da gibt es tolle Beispiele von Sonderarbeitswelten, die den Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention sehr ernst nehmen und im Rahmen der noch nicht so ganz zeitgemäßen Werkstättenverordnung und Ähnlichem versuchen, ihr Möglichstes zu tun. Aber das ist auch noch ein weiter Weg. Letzte Oberkategorie in dem Bereich ist das psychosoziale Unterstützungssystem. Und damit komme ich zu unserem zweitliebsten Zitat, glaube ich, aus der Studie. Das sozialpsychiatrische Versorgungssystem ist von Arsch. Das kann man erstmal sagen. Denn nicht, dass das dann wieder auf uns oder auf die Arbeitgeber abgewälzt wird. Das finde ich absolut eine Katastrophe. Also psychiatrische Behandlungen einschließlich der Einnahme von Medikamenten sollten informiert, bedarfsgerecht und selbstbestimmt stattfinden. Und auch hier gilt es, Übergänge zu gestalten. Also sei es von einem stationären Aufenthalt, gegebenenfalls in Reha-Maßnahmen oder ambulante Versorgung. Und etwas, das einfach gar nicht geht, ist, dass Menschen beispielsweise auf einen Psychotherapieplatz ein halbes Jahr oder länger warten müssen. Also das ist einfach eine große, große Baustelle, die wir da haben. Auch das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung wird zwar propagiert und alle sagen, ja, natürlich machen wir das, aber erstaunlicherweise erleben doch die Menschen mit Erfahrungswissen das häufig anders.
Aber gerade bei dem Modell muss man natürlich auch immer sagen, in Anführungszeichen, es wird sehr unterschiedlich interpretiert. So, ja, unterstützte Entscheidungsfindung kann auch fremdbestimmte Entscheidung sein, ja. Dann habe ich unterstützt, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Mensch mit der Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen, also treffe ich sie für ihn. Das ist in der Sozialarbeit auch, oder auch in dem sozialpsychiatrischen Versorgungssystem immer noch sehr, sehr verbreitet. So, ja. Ich glaube, das sind einfach Sachen, das habe ich eben vom Thema Bewusstseinsbildung gesagt. Das ist ganz viel, was Azizi ja auch gerade dazu beschrieben hat, was sich die Leute wünschen, verstanden zu werden, einfach auch genommen zu werden, wie sie sind. So, ja. Und ich denke mir, diesen Fokus von den Fähigkeiten, den Fokus auf die Fähigkeiten hin und von den Barrieren weg, das finde ich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache.
Ich denke gerade bei den ganzen Kategorien, die ihr genannt habt, das ist ja unglaublich komplex und das zeigt ja, wie sich das durch verschiedene Lebens- und Hilfsbereiche auch zieht. So, also von sozialen Beziehungen über Arbeitsplatz, über Bildung, Arbeitsmarkt, Sonderarbeitswelten, psychiatrische Versorgung. Das sind ja alles Bereiche, über die wir ja uns separat eine Stunde so unterhalten könnten. Und in der Praxis ist es dann ja auch nochmal sehr komplex. Was spricht wofür, was spricht wogegen, wie kann man abwägen, was kann man praktisch eigentlich machen, um die Situation zu verbessern. Und ihr habt gerade schon so zwei Lieblingszitate genannt, die ihr hattet. Gab es denn noch andere Aussagen, die euch besonders im Kopf geblieben sind oder vielleicht auch welche, die euch überrascht haben?
Ich fand das ein schönes Zitat, was man, würde ich ja gerne noch einbringen, was auch mal die Perspektive verändert, was eigentlich die sogenannte Krankheit ist. Einer der Teilnehmenden hat gesagt, Es ist auch wichtig, wenn Menschen nicht das werden können, was sie werden wollen, werden sie auch psychisch krank. Denn erkranken sie an ihrer Hilflosigkeit. Dieses, wie verstärkend das ist, wenn meine Seele erstmal ein bisschen angeschwächelt ist und ich dann einfach noch diese Erfahrung mache, dass man mir dann auch nichts mehr zutraut, was Bildung angeht, was Zukunft angeht, ja, dann in Anführungszeichen verstärkt sich meine Erkrankung eigentlich, beziehungsweise ich werde noch weiter in dieser Erkrankung gelabelt. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das eben nicht mehr so ist. Und das hat Azize schon eben so schön angekündigt, gerade das Thema Bildung und Wiederaufnahme und Selbststärkung. Ich möchte dieses Thema Werkstätten. Ich weiß, das gehört jetzt nicht so richtig zur Studie, aber es ist immer noch ein Thema, was mich sehr triggert. Wenn ich erstmal sehr lange dann auf einem Schonarbeitsplatz bin, macht mir die Welt da draußen zunehmend Angst. Das, glaube ich, muss immer wieder unterbrochen werden, damit die Menschen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen können und ein zufriedenes Leben leben.
Ja, ich fand es nicht besonders überraschend, aber eben, dass es sehr deutlich im Kopf geblieben ist, dass dramatisch deutlich wurde, dass die Barrierefreiheit von Arbeitsplätzen weit über den Arbeitsplatz oder den Betrieb hinausgeht. Sondern dass es sich dabei um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, damit wir irgendwann alle in einem inklusiven Arbeitsmarkt tätig sein können, der auf die Bedarfe und Bedürfnisse von Arbeitnehmenden Rücksicht nimmt. Und das ist egal, ob ich Teilzeitbeschäftigung brauche, weil ich ein Krisenerleben habe oder weil ich ein alleinerziehender Elternteil bin oder pflegende Angehörige oder was auch immer. Also so eine Flexibilisierung des allgemeinen Arbeitsmarktes und eben insgesamt ein anderer gesellschaftlicher Umgang mit Psyche und Seele und all den Dingen, die uns herausfordern in unserem Leben und Dasein. Für mich war ganz spannend, im Vorfeld auch und der Teil, wo ich sehr, sehr nervös war, ist es überhaupt denkbar, Barrierefreiheitsstandards für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu beschreiben? Und da hat die Studie eben gezeigt, ja, das ist denk- und machbar. Wir können Einflussfaktoren identifizieren, die für viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen relevant sind und die wirklich sinnvoll sind, im Sinne von Barrierefreiheitsstandards einzuführen.
Was können denn zum Beispiel betroffene Menschen machen, um gut in einem Team oder an einer Arbeitsstelle anzukommen?
Also dieses sehr, sehr, sehr Wichtige ist, sich kennen. So, sich also auch zu erlauben und die Erlaubnis zu bekommen, dieses Wissen um die eigenen Fähigkeiten und um das Wissen der Hindernisse. So, also sehr offen und auch objektiv, soweit wie es möglich ist, damit umzugehen, ohne dass man sich dafür schämen muss. Man denkt ja immer, man müsste nur seine Fähigkeiten zeigen. Ich finde das sowieso immer sehr komisch, weil das zeigt dann nachher, dass es die Menschen alles gar nicht so gut können, wie sie sich dann beschreiben. Aber ich glaube, das ist wichtig, klar zu kommunizieren, beim Gegenüber auch die Haltung zu haben, das ist okay. So, ja. Und auch dann ist es ja erst möglich, diese Barrieren auch zu unterbinden. Ja, wenn ich einfach sage, ab 15 Leute in dem Raum, wie Azize gesagt hat, wird es sehr anstrengend. Und mein Arbeitgeber weiß, oh, ich setze ihn vielleicht woanders hin, in ein anderes Team. Davon hat er den Nutzen und ich habe den Nutzen. Ich mache eine geile Arbeit und der Arbeitgeber ist in der Lage, auch ein bisschen mit mir zu verdienen. Was triggert mich? Ist auch so ein Thema. Ich gehöre nun zu den Menschen, die traumatisiert waren oder traumatisiert sind oder was weiß ich auch immer. So. Und es gibt Sachen, die funktionieren bei mir nicht. Und die möchte ich einfach mitteilen. Und dann ist dieser Arbeitsplatz ganz, ganz wichtig. Über Humor haben wir schon gesprochen. Wobei ich bei Humor immer so denke, zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen denkt man, die dürfen gar nicht lachen. Die meisten Depressiven, die Hilfe brauchen, die lachen nicht. Auch wenn sie gerade was Lustiges erfahren haben, die würden einfach nicht lachen, weil sie denken, dem Arzt gegenüber kann ich aber doch jetzt nicht lachen, obwohl ich eigentlich ganz, ganz traurig bin. So, ja, war gerade der Humor. Also ich gehöre nun zu dieser Gruppe, die manchmal traurig sind. Und ich bin auch ein bisschen in der Krise gerade. Aber gerade dieser Humor, den einfach zuzulassen, obwohl es mir gerade nicht gut geht. Aber mit diesem Humor mich auch ein Stück weit zu entlasten. Ganz fantastisch, über sich selbst zu lachen. Sollte man in allen psychosozialen Einrichtungen, sollte man einfach so einen Kurs anbieten, wie lache ich am besten über mich selbst? Und das geht mir gut.
Ja, Thomas, ich unterbreche dich mal, weil ich das ganz spannend finde. Du sagst gerade so, ne, man sollte eigentlich in allen Einrichtungen so einen Kurs anbieten, was ich grandios fände. Und bei vielen Sachen, die du jetzt gesagt hast, ne, wie die eigenen Grenzen kennen, das ist ja, ne, das klingt erstmal so, ich sag mal flapsig einfach, aber das ist ja wirklich Das ist ja gar nicht so ohne. Also wie viele Menschen kenne ich, egal aus welchem privaten, beruflichen Kontext, die sagen, mir fällt es so schwer, Nein zu sagen. Mir fällt es so schwer, Grenzen zu benennen. Da fängt es ja schon an. Und dann muss ich wissen, was ist es bei mir speziell nochmal, gerade wenn es was ist, was vielleicht nicht so häufig bei anderen Menschen so ist und deswegen nicht so leicht verständlich ist. Wie kann man das ganz praktisch schaffen? Oder vielleicht auch die Frage, wie schaffst du das?
Naja, ich denke mir erstmal, ich glaube sogar, dass die Menschen mit, sage ich mal, mit der Erfahrung der Seele, die manchmal nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, eigentlich da richtig gut Bescheid wissen drüber. Die haben so viele Erfahrungen damit gemacht und haben so viele Grenzen kennengelernt an Situationen, wo kein anderer Mensch die Grenzen lernen würde. Ich glaube, bei der Personengruppe von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist, es darf sein. Ich darf Grenzen haben. So, ja, ich darf Grenzen haben, weil ich weiß eigentlich um meine Grenzen. So, ja, aber ich will das einfach auch nochmal auf diese Arbeitswelt unterbrechen. Die Grenzen mitzuteilen bedeutet einfach heute, ich bekomme den Job wahrscheinlich nicht. So, also verstecke ich die Grenzen, obwohl ich um ihn weiß. Und ich versuche immer wieder, es zu schaffen. Ich glaube, das ist ein insgesamt ein gesellschaftliches Problem, zu akzeptieren, dass wir alle unsere Grenzen haben. Die einzige psychische Erkrankung, das möchte ich hier nochmal erwähnen, die einzige psychische Erkrankung, die gesellschaftlich anerkannt ist, ist das Burnout. Ein ordentlicher Manager, der nicht wenigstens alle 5 Jahre ein kleines Burnout hat, hat nicht gezeigt, dass er über seine Grenzen geht. So, ja, ich will es einfach mal sagen, es gibt auch unterschiedliche Bewertungen. Ja, also ich finde, Grenzen kann man akzeptieren und dann kann man sie erzählen und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen kennen ihre Grenzen besser als alle anderen.
Und ich finde, also in der Regel, also kennen sie sie nicht nur besser, sondern können sie auch besser kommunizieren und nehmen auch eher Grenzen ihrer KollegInnen wahr. Also das ist so auch so meine Erfahrung, die, wo ich denke, ne, da sind wir wieder dabei, eigentlich profitieren wir alle von einer vielfältigeren Gesellschaft. Also so diese Sensibilität, die da ist und mal zu sagen, hey, nimm dir mal eine Pause. Also so, ne, das ist sowas, wo ich glaube, dass Menschen, die Krisen erfahren sind, ein ganz anderes Gespür haben und da wirklich ja einfach eine Bereicherung sind in ihren Erfahrungen und ihren Fähigkeiten, die auch kommunizieren zu können.
Ich denke gerade so, wenn ihr sagt, ja, Menschen, die Krisen erfahren sind, können das am besten. Und ich habe mich gerade gefragt, ich sage jetzt ganz provokant, ist das so oder sind das die Krisenerfahrenen, die sich dem gestellt haben? Also ne, die sich auch Hilfe geholt haben, die drauf geguckt haben und die sich ja damit auseinandersetzen.
Ich weiß das gar nicht. Ich bin da manchmal ein bisschen, also wir kommen jetzt echt ins andere Thema. Da würde ich jetzt, würde ich nur ganz kurz was zu sagen. So, ja, ich stelle mir gerade vor, ich komme in einer starken Krise, auch vielleicht mit Wahrnehmungseinschränkungen in eine Klinik, ne, mache da ganz, 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 ganz schlechte Erfahrungen, so, und soll dann nachher sagen, ich habe einen Fehler gemacht. So, ja, hallo, mach ich doch nie. So, ja, ich muss doch gucken, dass ich existiere. So, und meine Wahrnehmung war die Wahrnehmung, dass es im Augenblick ganz dunkel ist, dass ich vielleicht beobachtet wäre. Und das ist eine reale Wahrnehmung, die ich wahrgenommen habe. Ist vielleicht nicht die reale Wahrnehmung der anderen. So, ja, aber wenn mir jetzt auf einmal einer sagt, das ist krank und das gibt es nicht, aber es gibt es bei mir regelmäßig, wie soll ich mich da verhalten? Ich glaube, an solchen Punkten muss ein anderer Umgang gefunden werden. So, an solchen Punkten muss anders. Und dann kann ich da auch zustehen. So, wenn man mir meine Realität lässt, und die ist dann meine Realität, wenn man mir die lässt, in Anführungszeichen, muss ich auch nicht ständig dafür kämpfen. Ich glaube, das System macht es sich oft selbst sehr schwer. So, ja, man könnte das alles wesentlich lockerer haben. Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Da könnte man stundenlang drüber reden. Aber das ist wirklich eine schwierige Sache. So, ja.
Und ergänzen würde ich da nochmal, also ich denke gerade das sozialpsychiatrische Unterstützungssystem denkt Psyche häufig nur, in Anführungszeichen, aus der Krise heraus. Und ich glaube, da ist es nochmal wichtig, auch zu gucken, also das zu unterscheiden, Menschen in einer Krise und Menschen nach Krisen. Also da ist es einfach, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass wir unbedingt aufhören müssen, dieses ganze Thema Krise, das ganze Thema Psyche auf Krise zu reduzieren.
Und teilweise die Krise sogar als Lösung wahrnehmen. Ob sie eine gute Lösung ist, eine andere Nummer. Aber wenn es in meinem Kopf so abrauscht und wenn ich mein Kopf sowas von unendlich überfordert ist, mich in eine andere Welt zu beamen, Hochachtung. Andere hängen sich auf. Hochachtung. So, also ich will auch mal sagen, nicht nur dieses Defizitäre in dem Verhalten zu sehen, sondern auch eine Form eines Lösungsansatzes. Ob es da nicht bessere gibt, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde, da sollte man auf jeden Fall mal hingucken.
Ja, ich dachte auch vorhin, als du das gesagt hast mit dem Burnout, naja, ne, also wir sind ja alle psychisch unterschiedlich, unterschiedlich aufgestellt und je nachdem, ne, ich sag mal, wenn ich eher zwanghafte Züge habe, dann bin ich vielleicht eine sehr gute Controllerin.
Ich habe lange Zeit beim Integrationsamt gearbeitet, das hieß damals noch Fürsorgestelle, ist aber ein anderes Thema. Da hatte ich eine Frau, die arbeitete bei der Bank und die hatte sehr dieses kontrollieren müssen, weil sie will keinen Fehler machen. Ich finde, das Wort fängt mir ein bisschen schwierig an Störung. Ich will keinen Fehler machen. Die war am Schalter, da gab es noch die alten Schalter, da gingen die Leute mit ihrem Scheck hin und sie zahlte was aus. Ja, das bedeutete, nach jedem zweiten Kunden hat sie die komplette Kasse nachgezählt, weil sie Sorge hatte, es ist was falsch. Die Frau wollten sie kündigen. Wir haben einen anderen Arbeitsplatz in der Sparkasse gefunden, im Controlling. Ja, also da, wo geguckt wird, ob alle Leute es richtig machen. Die ist nachher aufgestiegen und hat die Abteilung geleitet. Also auch da immer gucken, was für Fähigkeiten auch in der sogenannten, in diesem Anderssein, was da auch drin ist. Aber wir waren ja eigentlich noch mal beim Thema, was können Menschen machen, um in einem Team, an einer Arbeitsstelle gut zu arbeiten.
Genau.
Ja. Und ich finde, da kommt es mir noch einmal so drauf an, ich finde, Menschen dürfen auch was fordern. Ja, oft muss man ja immer so dankbar sein. Ne? Jetzt hat mich endlich mein Arbeitgeber genommen. Ja, und jetzt muss ich dem doch dankbar sein und ich darf eigentlich nichts fordern. So, aber auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen brauchen eine berufliche Perspektive. Die brauchen die Idee, wie geht es weiter. So, auch Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung haben ihre Rechte. Und Sie können auch noch sagen, ich bin Expertin eigener Sache. Ich kenne mich da eigentlich ein bisschen aus. Ich habe da eine hohe Feinfühligkeit. Und ich finde, ganz oft sind es Menschen, die sich in diesen Teams unheimlich gut auskennen. Aber eines der zentralen Probleme ist, um wirklich teilhaben zu können an der Arbeitswelt, ist letztendlich die Armut. A, weil ich vielleicht gar nicht an der Arbeitswelt teilhaben möchte. B, weil ich vielleicht gar nicht in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten möchte und ich vielleicht auch nur einen sehr unterqualifizierten Job kriege oder keinen Job kriege. Teilhabe muss man sich auch leisten können. In dieser Gesellschaft, wenn ich eigentlich nicht über Einkommen verfüge. Und das führt auch zu einer Isolierung. Und es führt letztendlich, jede Isolierung bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist in der Regel eine Verschlimmerung ihres sogenannten Gesundheitszustandes.
Nicht nur bei Menschen mit Krisenerfahrung.
Ich habe das jetzt so, das ist, glaube ich, so. Ich glaube, wenn Unternehmen sowas wie Zugehörigkeiten organisieren, das heißt, wir sind ein Team, wir machen miteinander und wir akzeptieren uns mit unseren Unterschiedlichkeiten, diese eigene Motivation dadurch auch gestärkt wird, sozusagen, da mache ich mit, da bringe ich den Teil ein. Ich möchte da mal behinderungsübergreifend denken. Ich kenne viele Menschen mit Lernschwierigkeiten, die würde ich in jedes DAX-Unternehmen in Vorstand setzen. Weil die eine hohe Sensibilität haben für Stimmungen, wäre eigentlich mein, sage ich mal, mein Coach, wenn ich so ein Unternehmen führen würde. Und natürlich dieses, ich vertraue dem. Und das ist ja diese Wechselwirkung. Ich sage, wo meine Fähigkeiten und Ressourcen sind. Und wenn das so funktioniert, vertraut mir mein Gegenüber. Und dieses Vertrauensverhältnis ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass das miteinander aufgebaut wird. Und da kann ich als Betroffener unheimlich viel für tun. Man muss den Mut haben. Und der Mut ist meistens sehr schwierig, weil der Mut eigentlich irgendwo genommen wurde, was Arbeit angeht, bei vielen Menschen.
Ja, und da kommen wir wieder in eine große Frage. Ne? Wie kann man es leichter machen, mutig zu sein?
Mit Humor hatten wir eben schon den Humor. Wir machen erst das Humor-Seminar und dann machen wir das mit dem Feuerspringen.
Was kann man denn auf der anderen Seite machen? Also was können Arbeitgebende, Führungskräfte, Kolleginnen, Teams machen, um dafür einen guten Arbeitsplatz und eine gute Zugänglichkeit und Barrierefreiheit zu sorgen?
Ja, wir hatten das ja schon ein paar Mal jetzt, also Begegnung auf Augenhöhe ist total wichtig. Und eben die Akzeptanz von Vielfalt und vielfältigen Erleben von Situationen. Auch hier wieder, ich betone das nochmal, es geht nicht darum, es verstehen zu können, sondern es akzeptieren zu können und damit umgehen zu können. Und es ist eben wichtig, diese ressourcenorientierte Perspektive zu haben und Menschen nicht in Watte zu packen. Also das tut am Ende niemandem gut. Wenn wir nochmal genauer gucken, ich hatte das vorhin erwähnt, die Zugänglichkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes. Eine Person hat das so schön beschrieben, dass sie das so diskriminierend findet, dass die Betriebe lieber die Strafe zahlen, statt Menschen anzustellen. Also es sollte eher Anstellung geben statt Zahlungen für Nichtbeschäftigung von Menschen mit Behinderung durch Arbeitgebende. Also diese Ausgleichsabgabe ist so ein bisschen ein Konstrukt, wo man gucken sollte in Richtung inklusiver Gesellschaft. Was gibt es da für Alternativen? Auch schon erwähnt hatte ich die Möglichkeiten, sich ohne berufliche Qualifikation zu bewerben, um dann angestellt zu werden. Also das ist, glaube ich, nochmal gerade im Recruiting, also wie stellen Unternehmen Personen ein, worauf wird da geachtet? Da gibt es, glaube ich, eine Menge, das getan werden kann. Die beruflichen Perspektiven, sowohl für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, aber auch insbesondere für Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigungen, sind unglaublich wichtig. Also Menschen, die mehrfach beeinträchtigt sind, also beispielsweise eine Sinnesbeeinträchtigung zusätzlich haben, die fallen oft durchs Raster. Und das tut eigentlich nicht Not. Wir haben, wie gesagt, eine Menge an Unterstützungssystemen und Leistungen und Maßnahmen, die da genutzt werden können. Und da gilt es, informiert zu sein und die dann auch zu nutzen. Wenn wir jetzt eher auf die Teams gucken, haben wir auch wieder die akzeptierende Haltung, das kann gar nicht oft genug betont werden, und ein gutes Arbeitsklima, also wo einfach Führungskräfte und KollegInnen sich untereinander gut verstehen und auch hier sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Auch wenn sie zum Beispiel in Teams in hierarchischen Gefügen sind, heißt es ja nicht, dass ich menschlich nicht auf Augenhöhe sein kann. Und das, glaube ich, ist wichtig zu unterscheiden. Dann gibt es ja unterschiedliche Führungsstile, die so beschrieben sind. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen menschengerechten Führungsstil, menschengerechtes Verhalten von Führungskräften, damit Menschen in Teams und Teams gut ihre Arbeitsleistungen erbringen können und Kolleginnen zusammenarbeiten und sich bei Bedarf gegenseitig unterstützen. Und zwar nur bei Bedarf. Einige haben das so beschrieben, dass sie das Gefühl hatten, dass KollegInnen dann immer wieder geguckt haben und warum braucht sie jetzt Unterstützung und kann ich ihr jetzt was abnehmen und tüdelü, tüdelü, tüdelü. Nein, bitte nicht. Ja. Und wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, häufig sind sozusagen die Menschen mit Krisen erleben, die Unterstützungsempfangenden. Ja, und alle anderen sind die tollen Hayopais, die alles können. Nee, ist ja Quatsch. So, also wir brauchen alle mal Unterstützung. Und das ist eben wichtig, auch als Person ohne Beeinträchtigung zu sagen, kannst du mir helfen? Ja. Und das Thema AnsprechpartnerInnen war ganz wichtig in den Gruppendiskussionen. Also, dass es Personen gibt, die, wenn ich eine Frage habe, auch ansprechbar sind. Dass ich weiß, wer ist es, wie erreiche ich die Person und dass die Person dann auch Zeit für mich hat.
Wobei ich immer auch denke, dass sich solche Rollen verschieben können. Ich glaube, ganz schnell wird man vielleicht selbst Ansprechpartner für ganz andere Themen, wie wir gerade festgestellt haben. Ich glaube auch, diese klare Rollenfestsetzung, die du gerade so schön beschrieben hast, alle gucken, ist er jetzt wieder depressiv? So, ja, wie guckt er gerade oder so? Ja, Frank, willst du nicht mal mit ihm reden über den Auftrag, weil ich traue es mir gerade nicht zu, ich möchte ihn ja auch nicht belasten. Ich glaube, solche Strukturen, einfach, erstmal sitzt da ein Mensch, deswegen eben nicht ein psychisch Kranker oder eine psychisch Kranke, sondern sitzt da ein Mensch, wo es manchmal mit der Seele nicht so gut funktioniert. Aber erstmal hat er alle seine Kompetenzen und Fähigkeiten da. Und wenn es mal eine Krise gibt, die Grippe überstehen wir auch.
Ja, dass ich genauso behandelt und wahrgenommen werde wie jede andere Person im Team auch. Jeder andere, der man vielleicht auch gerade ansieht, oh, da ist gerade eine schwierige Phase. Und sich vielleicht auch die Frage zu stellen, okay, was würde ich denn in der Situation wollen und brauchen? Ja, und jetzt habt ihr ja schon gesagt, dass es zieht sich über den Arbeitsplatz hinaus. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Wie könnte denn eine barrierefreie Gesellschaft aussehen? Oder habt ihr Ideen, was es braucht, um dahin zu kommen? Oder vielleicht habt ihr auch Beispiele, wo ihr sagt, ah, da passiert gerade was, das geht in eine gute Richtung.
Also was mir einfällt zum Thema gute Richtung, ich glaube, dass es wirklich das Bewusstsein zunimmt in der Gesellschaft, dass wir Vielfalt als Ressource anerkennen müssen und dass wir unterschiedlichste Diskriminierungsformen berücksichtigen müssen, wenn es darum geht, eine gute Gesellschaft zu leben. Also gerade unterschiedliche Verschränkungen, zum Beispiel Geflüchtete mit Beeinträchtigungen, wird ja jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ganz deutlich. Und auch die Verschränkung unterschiedlicher Beeinträchtigungsformen. Also insgesamt brauchen wir, glaube ich, was den gesellschaftlichen Umgang anbelangt, einen, der akzeptierend und offen für Vielfältigkeit ist. Teilhabe ganz klar außerhalb von Sonderwelten. Da ist auch die UN-Behindertenrechtskonvention sehr eindeutig. Es braucht einen inklusiven Arbeitsmarkt. Und der heißt inklusiv und auch nicht integrativ. Egal, wie das damals übersetzt wurde, ist im Englischen zwei unterschiedliche Begriffe. Wir brauchen einen inklusiven Arbeitsmarkt. Insgesamt braucht es ganz viel Aufklärungsarbeit, Entstigmatisierung, um die Akzeptanz zu fördern und eben Stigmatisierung vorzubeugen. Also hier haben wir auch die Medien in einer großen Verantwortung. Die Politik muss Räume schaffen für diese Veränderungen und entsprechende Leistungen und Maßnahmen bereitstellen, die dann natürlich auch durch die Verwaltung ermöglicht werden müssen. Also auch da reicht der politische Wille alleine nicht. Auch das muss dann sozusagen von Verwaltung und Leistungserbringenden umgesetzt werden. Forschung, wichtiger Bestandteil, also dass Forschende auch in unterschiedlichen Kontexten sich dessen bewusst sind, welchen Beitrag ihre Studienergebnisse zur Teilhabe und oder zur Exklusion von Menschen mit Beeinträchtigung leisten und dass Leistungen angemessen beurteilt werden. Also ich habe hier mal so ein schönes Beispiel auch aus der, nicht schönes Beispiel, ein trauriges Beispiel aus der Gruppendiskussion im Kopf, als ein Teilnehmer beschrieb, dass auf einem Zeugnis bezüglich der Lern- und Leistungsbereitschaft da Defizite kritisiert wurden. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass eben diese Person mit einer hohen psychischen Belastung in die Schulklasse gegangen ist, die zu groß für sie war, wo zu viele Menschen, zu viele Einflüsse auf sie eingeprasselt sind, da muss natürlich die Lern- und Leistungsbereitschaft ganz anders beurteilt werden als bei Personen, die sagen, yippee-yay, voller Klassenraum, das ist die Lebenswelt, in der ich mich wohlfühle. Also es gibt gute einzelne Beispiele, die einzelne Faktoren berücksichtigen, aber gute Beispiele, die alle Merkmale berücksichtigen, sind noch rar. Da gibt es noch viel zu tun.
Es ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr langer Prozess, bis das so alles wahrgenommen wird. Also selbst ich merke, ich bin sehr viel in unterschiedlichsten Kontext mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen unterwegs in der Interessenvertretung selbstbestimmt leben. Das heißt, es ist ein behinderungsübergreifender Blick. So, und ich merke selbst, wie ich meine eigenen Stigmata auch immer wieder nochmal überprüfen muss, ist das jetzt noch, was mache ich da eigentlich gerade? Aber das, was Azize gerade beschrieben hat, diese Zukunft, die wäre für alle von Vorteil. Wir alle werden eine Beeinträchtigung bekommen. Auf irgendeine Art und Weise. Wenn es das Alter ist, wenn es die ersten fehlenden Haare sind. Aber ich glaube, wir alle werden eine Beeinträchtigung irgendwann mal haben und sind froh, wenn darauf Rücksicht, beziehungsweise nicht Rücksicht, wenn sie Teil der Gesellschaft ist. Es geht nicht um Rücksicht. Und ich verstehe es auch nicht, wie die Gesellschaft auf so viele Menschen verzichten kann. Ich erzähle, es wird von Fachkräftemangel, von Arbeitnehmermangel wird gesprochen. Da wird gerade überlegt, was wir alles machen. Und dann sind ganz, ganz viele Menschen, die es, glaube ich, auch wirklich gerne tun würden, wenn man ihnen die Chance und die Rahmenbedingungen geben würde. Und die nutzt man nicht. Ich finde, auch da sollte man sich wirklich aufmerksam immer drauf gucken. Und ich denke mir, wenn ich meine Fähigkeiten zeige, dann bin ich auf einmal anders. Ich finde dieses Beispiel von Stephen Hawking ganz spannend. Ein Wissenschaftler. Da sieht kaum noch einer, dass der im Rollstuhl sitzt. Es sind 2-3 Minuten, bis man sich an den Blick gewöhnt hat. Und dann hört man ihm zu, in Anführungszeichen, was er von dieser Welt zu sagen hat und ist ganz erstaunt. Und die Beeinträchtigung wird immer mehr in den Hintergrund fokussiert, weil dieser Mensch seine Fähigkeiten zeigt. Und das würde ich mir wünschen, dass letztendlich dieses Anderssein in den Hintergrund geht und dass Menschen in Anführungszeichen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zeigen.
Ja, und brauche ja auch wieder beides, ne? Das eine ist, wo ich mir denke, so, wow, wenn ich jetzt eine Person bin, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dann ja, denke ich mir, muss ich erst Stephen Hawkins Kaliber erreichen, damit das Merkmal das andere so überstrahlt. Oder ja, wie lässt sich so ein genereller Perspektivwechsel schaffen?
Na, ich denke mir, es ist einfach nur ein Beispiel, dass es möglich ist. So, aber ich höre ihm zu. So, ja, ich gucke ihn nicht an und beschreibe ihn mit irgendwas. So, und setze ihn irgendwelchen Stigma auf, sondern ich höre diesem Menschen zu und er überzeugt mich. Und ich glaube, das können Menschen ganz, ganz oft in vielen, vielen Kontexten. Ob sie es mit Stimme können, ob sie es mit Handlungen können, ob sie es mit Gestik können. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo man begeistern kann.
Ja, und Azize, du hast vorhin schon gesagt, dass die Medien auch eine Rolle spielen. Wie seht ihr denn die Rolle der Medien und wie die der Politik?
Also ich habe gesagt, ich soll mein Lieblingsbeispiel erzählen, dann tue ich das jetzt auch. Ja? Früher war das in den Kriminalfällen so, der Mörder ist immer der Gärtner. Wir haben, die Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, haben die Stigmatisierung der Gärtner aufgelöst. Heute ist in den meisten oder in vielen Krimis zum Beispiel der Mörder der Mensch mit der psychischen Erkrankung. Ich finde, wir haben zur Entstigmatisierung von Gärtnern viel getan. Ich möchte aber auch sagen, dieses Thema, wenn man das oft im Fernsehen hört, es ist ein Anschlag passiert. Entweder ist es ein Mensch, der einen terroristischen Hintergrund hat, oder es ist ein psychisch Kranker. Dass das erstmal ein Arsch ist, weil der vielleicht Menschen verletzt hat und Menschen getötet hat. Das wird dann irgendwie ganz offen vorgelassen. So, es geht entweder Ideologie oder psychisch krank. Das sind Stigmata nach so einem Anschlag. Ich gehe da draußen raus und rufe laut, ich habe eine psychische Erkrankung. Dann gucken aber alle nochmal doppelt so schlimm. Wo ich einfach denke, genau das sind diese Stigmatisierungen in den Medien, die ich finde, die benannt werden müssen, wo drüber geredet werden muss und wo auch ein anderes Wording stattfinden muss, damit diese Stigmatisierungen nicht stattfinden. Es ist eindeutig so, zeigen alle Statistiken, unter Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gibt es nicht mehr Mörder. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern, aber es gibt nicht mehr Mörder. Dieses Stigma stimmt nicht. Bei der Politik, denke ich mir, ist es schon so, dass sich ein bisschen was verändert hat. Das Problem, was die Politik hat, ist nämlich, sie haben diese UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Und da steht drin, dass sie uns beteiligen müssen an ihren Entscheidungen. Das heißt, ich bin eine Zeit lang ein sehr gern gesehener Gast, weil mich viele kannten und in jedem irgendwelchen politischen Gremium, wo es irgendwie um psychische Behinderung ging, da hat man angefragt, Herr Königke, können Sie das nicht für uns machen? Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite ist, die wollten, dass ich mitessen darf, aber nicht mitreden darf. Ich nenne das immer Buffetbeteiligung. Auch das verändert sich langsam, weil ich glaube, durch den Kontakt, wenn so ein Staatssekretär auf einmal mit einem Psycho 6 Stunden zusammensitzen muss, da verändert sich was. Auch von dem, wie er mich wahrnimmt. Ich glaube, das ist ein langsamer Prozess, aber ich hoffe, dass er auf jeden Fall stattfindet. Aber auch da nochmal behinderungsübergreifend. So, ja, dieses Thema, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass Menschen, die 24 Stunden Beatmung bekommen, demnächst wahrscheinlich nicht mehr selbstständig leben dürfen, sondern letztendlich in ein Heim müssen, obwohl sie vorher selbstständig gelebt haben. Oder diese Triage-Diskussion ist auch eine sehr große Diskussion. Welcher Mensch ist mehr wert? Wer bekommt den Sauerstoff? Wer bekommt den Sauerstoff nicht? Und da ist es immer noch so, dass wir viel, viel kämpfen müssen, damit wir ja einfach auch unsere Rechte durchsetzen und gleichwertig genommen werden. Ich finde, das ist so schlimm, dass man denkt, so jetzt kostet der Thomas so viel Geld. Ja, also eine Assistenz hat Lohnkostenzuschüsse, der kostet dem Staat jetzt so viel Geld. Aber perspektivisch bin ich billiger. Ja, 10, 15 Krankenhausaufenthalte über mehrere Monate, frühzeitig in Rente, etc. wäre letztendlich teuer. So, wir denken immer so klein und versuchen da letztendlich Kosten einzusparen, so, obwohl, wenn wir etwas größer denken würden und die Menschen mitnehmen würden in die Arbeitswelt, glaube ich, könnten wir viel, viel mehr erreichen.
Ja, und was ich glaube, was auch oft gedacht wird, ist, dass Exklusion umsonst ist. Und das ist es ja nicht. Also wir geben viel Geld für Exklusion aus. Und das ist Quatsch.
Aber da sind wir wieder beim ganz, ganz großen Thema. Einmal kurz das Hilfesystem neu strukturieren. Ich denke mir, da müssen sich diese Strukturen und die einzelnen Leistungsträger und Leistungserbringer auch nochmal komplett was Neues ausdenken. In Kooperation mit uns.
Und da passt ja auch das zu, was du eben gesagt hast über die politischen Gremien, dass wenn man mehrere Stunden beieinander sitzt, wenn man sich miteinander beschäftigt, dass das schon ein Anfang ist und was macht. Auch wenn es erstmal diese Buffetbeteiligung, hast du gesagt, ist, aber dein Gegenüber kann dich nicht mehr mit den gleichen Vorurteilen wahrnehmen, wenn er sieht, da ist ein Mensch mit noch ganz anderen Facetten und der vielleicht ganz anders ist als das Bild, was ich ursprünglich im Kopf hatte.
Ich war in dem Dialogprozess beim Bundesministerium für Arbeit, beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz zum neuen Betreuungsrecht. Und ich hatte mich nachher mit den Richtern solidarisiert. Kann man ja gar nicht sagen. Die Psychos und die Richter haben zusammen eine Position vertreten, die alle anderen nicht vertreten haben. Wo ich einfach denke, aber das hat was mit Begegnung zu tun. So, es hat was mit Auseinandersetzung zu tun. Und deswegen finde ich, müssen viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auch in diesem Bereich Arbeit, nicht Arbeit jetzt arbeiten gehen, sondern auch in dem Bereich, sich für dieses Thema zu engagieren. Das fehlt mir manchmal noch zu sehr. Da finde ich, ist das noch wenig als die sozialpsychiatrischen Dienste. Die kacken wir schon gut an. Aber ich denke, dieses Thema ist immer noch ein bisschen weiter weg.
Ja, das schließt vielleicht auch gleich an die nächste Frage an. Wie wird man ernst genommen und wie kommt man auch aus der, in Anführungszeichen, Opferrolle raus?
Ich glaube, da muss man erst ganz brutal sein. Also ich habe das auf jeden Fall so erlebt. Ich war, glaube ich, ich bin da irgendwann vor 12 Jahren hier mit angefangen und ich war einfach aggressiv. Ja, ich habe die Leute in meinem Trauma sowas von konfrontiert, dass sie nicht mehr weggucken konnten. So, ich war laut. So, ich war tierisch laut. Wir haben Riesenaktionen gemacht zum Thema Gedenkort T4, also zur Euthanasie im Nationalsozialismus. Das will ich heute immer noch gucken, ob das gut war. Aber wir haben daraus gelernt. Es gibt bei Behinderungsübergreifend gab es die sogenannte Krüppelbewegung der 70er Jahre. Die haben sich über Tage an den Straßenbahnschienen angekettet mit ihren Rollstuhlen, weil sie nicht reinkamen. Es hat dann irgendwann bewirkt, dass heute wirklich viele darüber nachdenken, wie ist der Nahverkehr barrierefrei. Ich glaube, es geht über so eine gewisse Form von Aktivismus. Es geht auch manchmal über so ein bisschen krasse Sachen. Aber eigentlich, glaube ich, geht es darum, genau mit den Leuten zusammenzukommen, die mich in die Opferrolle bringen. Und die dann denken, so ein richtiges Opfer ist er nun auch nicht. Manchmal finde ich es auch ein Vorteil, weil ich darf ja als Mensch mit psychischer Beeinträchtigung auch Opfer sein. So, manchmal nutze ich das auch richtig aus. Die Rolle kann auch vorteilhaft sein. So, aber eigentlich, um in dieser Welt wirklich teilhaben zu können, aus der Opferrolle raus, heißt sich einfach zeigen und das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, sich auch damit zeigen, wie man auch anders ist. Naja, und solche Studien mit Azize, solche Studien zu machen, wir haben eine so billige Studie gemacht, die hat kaum Geld gekostet. Die war natürlich mit viel Engagement, wo andere Leute für uns gut bezahlt werden, ausgestattet. Und trotzdem hat sie eine richtig große Wirkung gehabt. So, wir durften die schon an vielen Stellen vorstellen und die Leute fanden das interessant und haben sich damit beschäftigt. Ach, bei Psychos gibt es auch Barrieren im Sinne der Barrierenfreiheit. So, das fand ich schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Also ich glaube, das muss auf jeden Fall, wir forschen ja auch weiter. Also wir forschen ja schon weiter und wollen das nächste große Thema angehen.
Bin ich gespannt, was ihr da vorhabt und was ihr da macht. Was ich euch unbedingt noch fragen will, ist zum Thema Outen. Ja oder nein? Was sind eure Erfahrungen? Wie gehen da Betroffene mit um und was wünschen sie sich? Und gibt es was ihr empfehlen würdet?
Also ich kann es nicht empfehlen oder auch dafür oder dagegen sprechen. Ich finde, es ist ein sehr selbstbestimmtes Thema. Es ist unheimlich wichtig, dass der Mensch einfach seine Situation wahrnimmt und guckt, was habe ich dafür für Nachteile. Als ich mich geoutet habe, ich war ja mal Sozialarbeiter, habe auch große Einrichtungen geleitet, als ich mich geoutet habe, sind manche meiner Kollegen, haben die andere Straßenseite benutzt, wenn sie mich gesehen haben. Wo ich einfach denke, es muss jeder für sich gucken, was für Nachteile er dadurch hat und ob es ihm besser geht, wenn es endlich raus ist. Aber das ist ein Prozess und der soll gut überlegt sein. Da sollte man nicht kurzfristig entscheiden.
Und das ist ja sozusagen vielleicht auch Zwischenversion, zwischen dem großen Outing im Betrieb oder keinem Outing. Also ein kleiner Weg könnte zum Beispiel sein, sich eine Vertrauensperson in einem Betrieb zu suchen und mit dieser Person dann in den Austausch zu gehen. Das muss eben sich ja noch nicht gleich über den ganzen Betrieb erstrecken.
Für Menschen, die betroffen sind, wo können die sich gut beraten lassen? Wo findet man gut noch Informationen?
Also ich kann auf jeden Fall immer die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen empfehlen, gerade wenn diese auch mit vielen Peers besetzt sind als festen Mitarbeitern, um so, sage ich mal, auch mit den Diskriminierungserfahrungen auch wirklich gut angenommen zu werden. Da gibt es jetzt über 500 in Deutschland und da kann man sich auch gut informieren, wo man sie findet. Da gibt es eine Seite der Fachstelle von und da kann man die seine Beratungsstelle, die einen ein bisschen unterstützt und empowert, ganz wichtige Nummer, gegenseitiges Empowern nutzen kann. Und natürlich Selbstvertretungsorganisationen oder Selbsthilfeorganisationen, die letztendlich ein Thema haben, was mein Thema ist. Und ich glaube, auch da kann man sich immer noch gut beraten lassen und gut begleiten lassen, um auch seine Rechte durchzusetzen.
Und was so öffentliche Verwaltungsstrukturen anbelangt, jetzt sind darüber hinaus auch noch die Inklusionsämter, die sowohl für Menschen mit Erfahrungswissen als auch für Betriebe AnsprechpartnerInnen sind. In Berlin haben wir zusätzlich noch die Teilhabefachdienste, die an die Personen mit Beeinträchtigungen sich wenden können. Und im Internet möchte ich gerne die Plattform Rehadat empfehlen, die wirklich umfangreiche Informationen zur Förderung und Unterstützungsleistungen bezüglich der Teilhabe am Arbeit und auch Bildung bereitstellen.
Klasse. Und dann habe ich ein paar Fragen, die ich immer gerne im Podcast stelle. Und was mich interessiert ist, was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
Also ich lerne gerade, mich mit Theorien zu befassen. Ich verstehe mich nach wie vor als Praktikerin. Und das ist sowas, wo ich immer das Gefühl habe, das Eckige muss doch irgendwie in dieses Runde, dass da mein Kopf ist, rein. Ja, das ist noch etwas, eine Lernherausforderung, der ich mich gerade stelle.
Ja, und ich stelle mich gerade mehr auf mich zu achten und meine Grenzen nicht nur wahrzunehmen, die kenne ich ganz gut, aber sie auch zu akzeptieren.
Ich habe ja immer eine Frage aus der letzten Podcast-Folge. Und beim letzten Mal war ich beim Frauennotruf in Hamburg. Und deren Frage an euch beide ist, wann habt ihr das letzte Mal so richtig doll gelacht?
Also das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Und ich würde sagen, das letzte Mal richtig doll gelacht habe ich mit Thomas, als wir uns auf diesen Podcast vorbereitet haben und zusammen gesucht haben und überlegt haben, was, wo, wie könnten wir hier denn erzählen?
Und ich möchte da so sagen, kann ich mich fast anschließen. Ich lache öfter, obwohl ich mich gerade in einer Krise befinde. Aber wenn ich nicht zwischendurch richtig lachen würde und richtig über mich lachen würde, dann würde ich, glaube ich, diese Krise nicht überleben. Lachen ist die beste Medizin. Besser als jedes Neuroleptikum oder Antidepressiva.
Und deutlich nebenwirkungsärmer.
Na, manchmal geht es an die Bauchmuskulatur. Das sollte man jetzt nicht unterschätzen, aber doch.
Das stimmt.
Habt ihr denn eine Frage, die ihr gern den nächsten Menschen, die bei mir zu Gast sind, stellen möchtet?
Wir haben es ja schon zwischendurch erwähnt, dass wir weiter miteinander forschen. Und das teasert so ein bisschen in diese Richtung, die Frage, die wir gerne der nächsten Person stellen würden. Und das wäre, woran erkennst du, dass du deine Interessen wirksam selbst vertreten hast?
Tolle Frage, bin ich sehr gespannt. Wenn ihr eine SMS schreiben könntet an eine bestimmte Gruppe von Menschen, egal ob das jetzt Menschen in Krisen sind oder Menschen aus der Politik, ArbeitgeberInnen, welche Gruppe auch immer, wem würdet ihr schreiben und was würdet ihr schreiben?
Ich würde, glaube ich, an die Politiker gerne schreiben, die das noch nicht so mit diesem Selbstbestimmtsein, Partizipation und auch mit dem Bewusstsein noch nicht so haben. Den würde ich gerne schreiben. Ihr werdet mit uns Menschen mit Behinderungen leben müssen. Da gab es schon mal andere Zeiten, aber wir sind da und wir gehen nicht weg.
Und wenn ich schon so eine Gelegenheit hätte, so eine SMS zu schreiben, dann würde ich sie gleich an alle schreiben, ja, und würde sagen, lasst uns in solidarischer Vielfalt leben. Was wir brauchen, ist Barrierefreiheit für alle.
Das sind, finde ich, schöne Abschlussworte. Gibt es denn noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist ungesagt oder ungefragt geblieben, aber das sollte hier dringend noch Platz haben?
Ich hätte da noch 2000 Sachen, aber ich würde mich da jetzt zurücknehmen und würde sie nicht mehr erwähnen.
Wir haben ja schon ein bisschen geteasert, dass wir weiterforschen. Also ich würde sagen, wir freuen uns, wenn wir fertig sind mit unserer jetzigen Forschung, wenn wir dann nochmal eingeladen werden, damit du uns tolle neue Fragen stellen kannst.
Sehr, sehr gern. Wir haben ja schon festgestellt, wir haben Stoff für mindestens 3 weitere Folgen. Und dann sage ich für heute vielen Dank an den Keller Kinder e.V. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Azize. Und ihr da draußen, ich sage bis zum nächsten Mal. Ich verlinke euch die Website von den Kellerkindern. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen, konstruktive Kritik oder auch Ideen für InterviewpartnerInnen, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns mit einem Kommentar oder einer Bewertung ein bisschen Rückenwind für den Podcast schickt. Tschüss.
Vielen Dank auch von unserer Seite und tschüss an die Hörenden. Wir hören uns hoffentlich wieder.
Von mir auch.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.